Das Kapitel 15, der Rückblick, versucht im Herbst 2012 die bisher beschriebenen Konzepte und Aussagen aus der Distanz von 4 bis 5 Jahren seit dem ersten Teil der Geschichte auf den Prüfstand zu stellen. Ich würde das gerne mit dem Zitat »Oft ist Kontinuität erst im Rückblick sichtbar« beginnen. Die technische Entwicklung hat den eingeschlagenen Weg bestätigt. IT ist Commodity. Daran besteht kein Zweifel, auch wenn die Diskussionen nach wie vor geführt werden. Ende 2011, Anfang 2012 wurde eine räumliche Trennung des Rechenzentrums konzipiert und umgesetzt, um das Ausfallsrisiko noch einmal zu reduzieren. Die komplette Hardware wurde im Rahmen des System Lifecycle erneuert. Das war natürlich in einer konsequent zentralisierten Umgebung wesentlich einfacher und auch kostengünstiger. Alle Applikationen laufen auf Standard-Hardware und Standard-Betriebssystem, auch SAP als führendes System für die Geschäftsanwendungen. Die Leistungsfähigkeit der Hardware hat den Weg bestätigt, den wir damals als Vorreiter eingeschlagen haben. Die Standard-Hardware ist so leistungsfähig, dass man vermutlich nicht in die Verlegenheit kommt, über ein Sizing-Problem zu stolpern. Die Anzahl der physischen Rechner wurde mehr als halbiert, was sich natürlich einerseits auf die Kosten bei der Anschaffung ausgewirkt hat, andererseits aber natürlich gewaltige Leistungsreserven anbieten lässt. Sizing war gestern, Höchstleistung ist heute. Neben dem einfacheren Umstieg bei der Hardware funktioniert dieser Weg aber nur, wenn man aufgrund von klaren Anforderungsdefinitionen und laufender Inventuren sicher gehen kann, dass nicht Applikationen auftauchen, die keine Virtualisierung erlauben und damit wieder Sonderlockung bedingen. Und damit nach Pareto mit den 20% Ausnahmen 80% des Aufwands erzeugen. Es macht natürlich einen Unterschied, wenn der ganze Aufwand einmalig und zentral entsteht und nicht in vielen Standorten in mehreren Ländern mit Hardwarebeständen, die sich nach der letzten Inventarisierung weiterentwickelt haben, umgesetzt werden muss. Also eine klare Empfehlung, die ausführlich beschriebenen Hausaufgaben zu machen, um von diesen enorm raschen Entwicklungen partizipieren zu können. Die geschilderte Sicht von welche Software läuft auf welchem Rechner-Server und die daraus resultierende Aussage, wenn der Rechner X ausfällt, hat das Service Y ein Problem, ist einer so hochgradig virtualisierten Serverwelt nicht mehr zu halten. Die Komplexität ist damit sehr viel höher geworden. Dieser Umstand muss einerseits zu noch höherem Sicherheitsbewusstsein und einer hundertprozentigen Redundanz für alle Server führen und andererseits aber doch auch bei den Konzepten Eingang finden, Notfallskonzepte und so weiter, siehe auch das Kapitel 15.7. Bei einer konsequenten Strategie, Industriestandards einzusetzen, können auch einige Reserverechner angeschafft werden. Bei proprietären Serverfamilien wird das vermutlich eher finanziell nicht leistbar sein und mit 7x24 Stunden mit 4 Stunden Repair-Time auch ein tiefes Loch ins Budget reißen. Neben der logistischen Herausforderung der Redundanz müssen in einer virtualisierten Umgebung auch die Prozesse angepasst werden. Gerade die schnelle Verfügbarkeit einer virtuellen Instanz auf Knopfdruck macht es sehr einfach, eben mal schnell einen Rechner zu aktivieren. Sourcing und Installationsaufwand wird auf ein Minimum reduziert. Die Gefahr besteht, dass im Tagesgeschäft begleitende Prozesse wie Asset Management, Zuweisen der Verantwortung, Monitoring, Backup und so weiter ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden. Auch hier trotzdem eine klare Empfehlung, diesen Weg zu gehen, also einerseits konsequent zu standardisieren und andererseits die technischen Möglichkeiten der Virtualisierung zu nutzen. Vorbeugen ist besser als heilen. Die Konzepte müssen aber permanent an die neuen Voraussetzungen, aber auch an die neuen Möglichkeiten angepasst werden. Bei klaren Inventuren von Hardware und Software aber in jedem Fall einfacher. Die Virtualisierung als neues Hype-Thema. Du wirst ja schon gemerkt haben, dass ich auf die ganzen Hypes eher allergisch reagiere. Nicht, weil die Ideen grundsätzlich falsch oder unnötig sind, sondern weil immer nur an der Oberfläche gekratzt wird und das eigentliche Problem nicht gelöst wird. Egal, ob das SOA, das Thema habe ich ja schon sehr ausführlich behandelt, oder der neue Branchenrenner, der Bring Your Own Device, also die Unterstützung der ganzen Blinky Blinkies, bis hin zu HVD, Hosted Virtually Desktop, das Problem bleibt immer das gleiche. Wenn die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, werden diese Probleme teuer, ertrinken am halben Weg und bringen neben den enormen Kosten hohen Benutzerfrust. Bring Your Own Device und HVD lassen sich über die ausführlich geschilderten Thin-Client-Technologien recht smart lösen, vor allem wenn die Strategie konsequent umgesetzt wurde. Ich bin ja an und für sich recht skeptisch gegenüber den Analysten der Spezialisten, aber die Phasen nach Gartner, Technology Trigger, der technologische Anstoß, Peak of Inflated Expectations, die Spitze der übertriebenen Erwartungen, Truth of Disillusionment, die Talsohle der Ernüchterung, Slope of Enlightenment, die Kurve der Aufklärung, Erleuchtung, werden in immer schnelleren Zyklen durchlaufen, auch um den eigentlichen Problemen abzulenken. So wie beim Outsourcing-Thema gilt auch hier, Probleme, die über einen oder den Zaun geworfen werden, kommen meist viel größer garantiert wieder zurück. Bring your own device. Unter dieser Überschrift verbirgt sich ja einerseits ein Trend mit viel Sprengstoff, andererseits ist das sicher die Zukunft in der Nutzung der Unternehmensdaten. Ausgelöst durch die sehr positiven Ergebnisse aus der konsequenten Nutzung vom Terminal Service war ja meine damalige Einschätzung, dass wir eines Tages mit Smartphone, iPhone und ähnlichen Geräten die Desktop-PCs ersetzen werden. So wie die Rechnerleistungen der ersten Raumschiffe in den 60er Jahren heute von jeder Waschmaschine übertroffen werden oder die Leistung der wohnzimmergroßen Rechner aus der Anfangszeit der EDV heute belächelt werden, bringen die mobilen Geräte immer mehr Leistung und können die Aufgaben eines klassischen Laptops oder Desktops übernehmen. Das Prinzip der ausführlich beschriebenen Terminal-Server-Technologie sollte in der nächsten Zukunft erlauben, dass diese Geräte als Arbeitsgeräte verwendet werden können, die sowohl auf Unternehmensdaten zugreifen, aber auch für die privaten Anforderungen genutzt werden. So wie das Berufsleben der Wissensarbeiter immer mehr mit dem Privatleben zusammenfließt, wird auch die Nutzung von Rechnern und Netzwerken verschwimmen. Das sind zwar Fakten, ich erlaube mir aber trotzdem Zweifel anzumelden, ob das in jedem Fall gut ist. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das E-Mail-Schreiben auf der Toilette oder das SMSen unterm Restauranttisch wirklich so eine erstrebenswerte Lebensform darstellt. Die steigenden Burnout-Raten scheinen dieser Skepsis doch recht zu geben. Diese Angewohnheit scheint aber doch recht weit verbreitet zu sein, wie eine Studie im Herbst 2012 zeigt. Ein mobiles Gerät hat bis zu 18 Mal mehr Keime, als man auf einer Klospülung feststellen kann. Unter anderem auch Kolibakterien. Man wäscht sich ja jedes Mal, zumindest in der Regel, die Hände, aber ein mobiles Gerät nur einmal. Die Post-PC-Ära ist aber doch längst angebrochen. Die IT-Abteilungen sehen sich mit einer Vielfalt von Geräten und Betriebssystemtypen konfrontiert. Mobile Plattformen, Online-Services und Online-Speicher wie Dropbox sind aus der Sicht des Unternehmens nicht verwaltbar und beeinflussbar und stellen ein nicht zu unterschätzendes Sicherheits- und Datenschutzrisiko dar. Es gibt ja intensive Bemühungen der großen Hersteller wie Citrix oder VMware, diesen Umstand mit einheitlichen Managementlösungen Rechnung zu tragen. Das Prinzip von VMware Horizon oder auch Citrix Cloud Gateway 2 erlauben eine zentrale Verwaltung der sogenannten Apps, das ist eine Kurzform für das englische Application, auf Basis von Apple iOS oder Google Android oder auch HTML5 basierenden Anwendungen. Es kann ein zentraler Online-Speicher definiert werden, dessen Inhalt zwischen den unterschiedlichen Clients automatisch abgeglichen werden, ganz ähnlich der Funktionalität der Dropbox, nur innerhalb der eigenen Infrastruktur und strikten Policies zur Wahrung der Sicherheit. Es kann ja sein, dass diese Versuche nicht zum Ziel führen. Es handelt sich ja noch um nicht etablierte Programme und Systeme. Ich gehe aber davon aus, dass sich zumindest ähnliche Ansätze durchsetzen werden. Es wird ja heftig an diesen neuen Systemen gebastelt. Ich glaube, eine recht sexy Lösung, nicht nur für die Generation Facebook oder Digital Natives, wie die jungen Leute genannt werden, die mit elektronischem Equipment aufwachsen. Die komplexe Abwicklung auf der Anwenderseite machen eine konsolidierte Umgebung auf der Anwenderseite unbedingt notwendig. Green IT. Es ist zwar um dieses Hype-Thema etwas ruhiger geworden, ich möchte aber doch mit ein paar Sätzen darauf eingehen. Die grünste IT ist die IT, die weniger Hardware braucht. Das heißt, nur eine dramatische Reduktion der Server wird automatisch auch die IT grüner. Nicht nur was den Stromverbrauch angeht, sondern auch bei der Kühlung dieser enormen Wärmeabgaben. Die Umstellung der Luftkühler auf eine Grundwasserkühlung kann zusätzlich noch weniger bewegliche Teile und damit weniger Reparaturanfälligkeit bringen. Die Technologie bei Server und Storage entwickeln sich ja sehr schnell weiter. Eine Umstellung auf diese Technologie und die effektive Nutzung ist aber doch bei konsolidierten Systemen wesentlich einfacher. Manufacturing Intelligence, der Trend, die über Best Practice wie COBIT, ITIL, Grundschutzhandbuch, ISO, IEC 27001, Notfallsplanung, interne Mindeststandards, Dokumentation und vieles mehr erarbeiteten Grundlagen und Prozesse der administrativen EDV, auch der technischen EDV anzubieten, hat sich erwartungsgemäß fortgesetzt. Gerade in großen Fertigungsbetrieben haben ja die elektronischen Steuerungs- und Regelanlagen massiv zugenommen. Es fallen enorme Datenmengen an, die bei richtiger Verarbeitung große Potenziale für die gesamte Organisation haben. Nachdem die gleichen Regeln gelten, zumindest sollten, wie in der administrativen EDV, kann hier das Wissen sinnbringend eingebracht werden und immer wieder die gleichen Fragen: Was haben wir, also Inventur von Hardware und Software, wer ist dafür zuständig, Datenservices, Hardware, Netzwerk und so weiter, was kann entsorgt werden, Systeme, die halt irgendwie entstanden sind, was muss standardisiert werden, gerade im Manufacturing Intelligence Bereich soll es ja noch eine Menge an Applikationen geben, von denen niemand mehr weiß, von wo sie kommen, wie eine Wiederherstellung aussieht, die auf einer Plattform laufen, die nicht mehr unterstützt wird und schon gar nicht virtualisierbar ist. Das kann enormen Aufwand bedeuten, der aber nach einer Betrachtung des Business Impact projektiert werden muss. Es gibt Regelwerke, die eine Softwareänderung dokumentieren und auf Berechtigte einschränken, oder darf jeder an den Schrauben drehen. Natürlich ist es legitim, eine fehlerhafte Brandschutzsteuerung zu überbrücken, um nicht eine millionenteure Fertigungsanlage abstellen zu müssen. Es ist aber sicher von Vorteil, wenn es dazu standardisierte Dokumentationen gibt, um den Schaden zu reparieren und die Regelung wieder zu aktivieren. Wie gehen wir mit Risiken um und welche Maßnahmen sind zu treffen? Wie erfolgt die regelmäßige Kontrolle der Wirksamkeit von diesen Maßnahmen? Und, wie schon ausführlich beschrieben, wie halten wir den einmal erreichten Status? In der Regel sind die Ressourcen in der technischen Planung und Instandhaltung limitiert. Es macht auch wenig Sinn, das Rad neu zu erfinden. Eine Einbindung in ein Sicherungskonzept im klassischen Rechenzentrum hilft. Das ist eine sehr positive Entwicklung mit sehr vielen Win-Wins. Bestehende Prozesse aus der organisatorischen IT und die Erfahrung von bereits zum Teil schmerzhaft eingeführten und etablierten Prozessen in der eigenen Organisation bilden aber eine sehr gute Basis für die Absicherung und damit Professionalisierung der produktionsnahen IT. Das Datenmanagement, ILM, also Information Lifecycle Management, es hat sich leider wenig getan. Die Datenflut steigt weiter in noch rascheren Zyklen. Durch die nunmehr sehr leistungsfähigen Storage-Systeme, also die Datenspeicher, kann das Problem kaschiert und in die Zukunft verschoben werden. Es gibt erste Diskussionen, vor allem dem E-Mail-Wahnsinn zumindest ein wenig entgegenzutreten, E-Mails zurückzureihen und schlussendlich zu löschen. Die nach wie vor unbefriedigende rechtliche Definition in Europa bedingt aber doch eine sehr schneidige Geschäftsführung, um sich hier weiter vorzuwagen. Es ist auch nach wie vor billiger, Speicherplatz nachzuschieben, als dem ILM mit einem durchgängigen Konzept näher zu treten. Zum Thema papierloses Büro erzähle ich dir dann in dem Teil, der sich in meinem Leben nach dem Pensionsantritt beschäftigt, indem ich eben Konzepte für elektronische Prozesse arbeite und unterstütze. Das ist im Kapitel 21. Ein erster Schritt, auch im Sinne der Informationssicherheit, ist eine durchgehende Klassifizierung der Daten. Was ist wirklich intern bzw. geheim oder was unterliegt gesetzlichen Anforderungen für die Standardfristen hinausgehende Aufbewahrungsfristen, zum Beispiel für qualitätsrelevante Daten? In Verbindung mit der Zuweisung von Data-Ownern, also den Verantwortlichen für die Daten und Informationen, die im Unternehmen entstehen, wird zumindest die Basis für weit in die Zukunft liegende Anforderungen und Maßnahmen im Rahmen des Information Lifecycle Managements definiert. Die Notfallsplanung. Eine retrospektive Sicht auf die bereits erwähnte Notfallsplanung scheint mir eine gute Zusammenfassung der Struktur, aber auch der einzelnen Basisdefinitionen. Ich wurde vom Management Circle eingeladen, über die Notfallsplanung zu referieren. Das war auch eine Gelegenheit, die seinerzeit definierten Vorgangsweisen und Visualisierungen, die Werkzeuge und Prozesse noch einmal anzuschauen. Vielleicht kann ich dir helfen und dir dieses Thema ein wenig näher bringen. Die Beschäftigung mit diesem Thema ist auch gleichzeitig eine regelmäßige Qualitätsprüfung der gesamten EDV-Umgebung. inklusive der Rahmenbedingungen wie Key-User, Serviceverantwortliche, aber auch Process-Owner, also die Verantwortlichen der Fachabteilungen. Bei den Feuerwehrübungen werden ja nicht inventierte bzw. nicht betrachtete Service recht schnell transparent. Wie bereits im Kapitel 15.2 angemerkt, bedeutet eine so konsequente Zentralisierung natürlich, dass diese zentralen Komponenten einerseits hochgradig redundant zu sein haben, aber auch, dass es noch höhere Anforderungen an das Netzwerk gibt. Die Hardware-Komponenten können ja aufgrund der doch sehr raschen Weiterentwicklungen und vor allem den Vorteilen der Virtualisierung kostengünstig und mit einem gewissen Spielraum an Kapazitäten vorgehalten werden. Auf diesen Aspekt bin ich ja schon eingegangen. Beim Netzwerk muss großes Augenmerk auf eine wirkliche Redundanz, auch der sogenannten Last Mile, also in der Regel bei der Ansteuerung der jeweiligen Niederlassung, gelegt werden. Das bedeutet, dass der Netzwerkbetreiber die Struktur offenlegen muss, aber auch das physische Graben oder Installation von Alternativen, wie zum Beispiel Richtfunk, notwendig werden, wo das nicht vorgesehen ist. Eine Grundvoraussetzung für die Notfallsplanung ist, dass wir verlässlich wissen, welche Systeme betrachtet werden müssen. Wir sind also wieder beim Business Impact Analyse, der Inventur von Infrastruktur, Hardware und vor allem Software und Services. Durch die fast 100%ige Virtualisierung, auch des zentralen SAP, ist aber die 2009 beschriebene Betrachtung, welches Service läuft auf welcher Hardware, nur mehr sehr schwer bis gar nicht möglich. Siehe auch im vorigen Kapitel. Gerade die Wiederherstellung nach einem Systemausfall bedarf eine sehr gute Kenntnis der Zusammenhänge. Das klingt im ersten Ansatz eher negativ. Die Alternativen von nicht genau definierten Services auf nicht genau bekannten Hardware-Komponenten pervertiert aber eine Notfallsplanung komplett. Die seinerzeit begonnene Darstellung mit dem Werkzeug ARIS konnte in der Detailtiefe nicht mehr durchgehalten werden. Die grundsätzliche Darstellung sind aber nach wie vor aktuell und werden mit dem Nachfolgesystem von ARIS von der Software AG, aber auch mit zum Beispiel Visio realisiert. Für die Strukturierung der Aufgaben eignen sich die Angebote von ITIL COBIT, aber auch das Grundschutzhandbuch, das vor allem bei der Erstevaluierung hilfreich ist. Gerade COBIT hilft, ein Kochbuch für Haubenköche anzubieten, nachdem dann individuell gekocht werden kann. Auf die Frameworks bin ich im Kapitel 9.6 bereits detailliert eingegangen. Die Vorgabe bzw. das angepeilte Ziel soll bei allen COBIT-Aktivitäten der Reifegrad 4 sein, also Managed and Measurable. Wenn wir uns nun schon mit den Prozessen auseinandersetzen, sollte das auch auf diesem Niveau sein, um einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Über die zentrale Dokumentation in einem Wissensmanagementsystem habe ich im Kapitel 13 bereits geschrieben. Das System wird weiter ausgebaut und hat sich gut bewährt. Sämtliche Abweichungen vom idealen Reifegrad 4 müssen erfasst, als potenzielles Risiko kommuniziert, dem Verantwortlichen, also dem Risiko-Owner, zugewiesen und von der IT-Leitung entweder akzeptiert oder mit Maßnahmen behandelt werden. Wir in der EDV neigen ja dazu, die Notfallsplanung als Aufgabe der EDV zu sehen. Wenn die EDV ausfällt, haben wir in der EDV ja eigentlich kein Problem. Das Problem liegt dann wohl ganz eindeutig bei den Fachabteilungen. Natürlich ist das polemisch, soll aber doch vielleicht anregen, das Problem etwas anders zu betrachten. Das impliziert auch, dass wir nur gemeinsam schauen können, dass wir für solche Situationen einen Plan für die Fachabteilungen haben. Das übergreifende Prozessschüssen der EDV-Spezialisten muss helfen, in der Regel vorhandene Überlegungen zu einem EDV-Ausfall zu strukturieren, niederzuschreiben und über alle Prozessschritte hinweg logisch zu halten. Wieder einmal ein Plädoyer für das eigene Know-how in den EDV-Systemen oder in den Prozessen. Die EDV soll das Problem über alle Stufen der Geschäftsprozesse koordinieren und die isolierte Betrachtung der einzelnen Abteilungen korrigierend unterstützen. Ein wichtiger Aspekt ist die Definition der Auslöseparameter für das vorliegende Konzept. Es muss fixiert sein, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Konzepte gestartet werden. Der erste Trigger, der kommuniziert, dass System XY nicht mehr verfügbar ist, sollte nicht wesentlich über 30 Minuten liegen. Es ist gerade im Notfall wenig hilfreich, wenn die Anfragen mit dem Ich glaube, wir bekommen das wieder hin beantwortet werden, diese dann aber eine sinnvolle Begrenzung des Schadens hinauszögern. Selbstverständlich muss es einen Plan geben, wie die weiteren Eskalationsstufen auszusehen, bis hin zur Information der Geschäftsführung und in einen Risikobeirat, um mögliche dramatische Schäden zu minimieren. Es ist zu organisieren, dass die Prozesse sehr einfach dargestellt, mit den Verantwortlichen abgestimmt und immer wieder mit der Realität abgestimmt werden. Das gilt sowohl für die EDV-Prozesse wie auch für die Prozesse der Fachabteilungen. Für die EDV war die Form der Betriebshandbücher immer wieder Diskussionspunkt der Neigung, mit Neigung zu Religionskriegen. Die Forderung der Puristen, ein einheitliches Format für die Darstellung zu wählen, war wenig zielführend. Der pragmatische Ansatz, dass die externen Experten den Betrieb aufgrund der Betriebshandbücher aufrechterhalten können oder sollten, wenn es im Worst Case keine Mannschaft mehr gibt, hat das Problem zumindest entschärft. Das heißt, die Lieferanten der wichtigsten Komponenten haben die Teilbereiche freigegeben. Zusammen mit der Forderung, dass diese Konzepte in maximal 10 bis 15 Minuten sinnerfassend gelesen werden können und das auch in der Praxis überprüft wurde, hat den gordischen Knoten zumindest theoretisch durchtrennt. Das soll ein Plädoyer für die Einfachheit und für das praxisnahe Denken aufgefasst werden. Es ist ja zu hoffen, dass diese Konzepte nie zum Tragen kommen. Über eine Business Impact Analyse werden die wichtigsten Geschäftsprozesse definiert und welche IT-Services diese unterstützen beziehungsweise wie sich das in Ausfall auswirkt. Das klingt sehr aufwendig, muss es aber nicht sein. In der Betrachtung dieser Auswirkungen werden erst einmal durch die wertschöpfenden Geschäftsprozesse abgebildet. Was nicht unmittelbar zum Geldverdienen notwendig ist, wird im ersten Schritt nicht betrachtet. Übrig bleiben typischerweise Vertrieb, Produktion und Logistik und die IT-Services, die dafür gebraucht werden. Es werden die Services aus dem Servicekatalog mit den Geschäftsprozessen in einer Tabelle dargestellt und mit einem Kritikalitätsfaktor von 1 bis 4, wobei 4 die größte Kritikalität ist, eingetragen. Mit dem Wissen der Fachabteilungen muss klar definiert werden, welche Prozesse wie kritisch sind. Dabei kommt es unter Umständen zu interessanten Erkenntnissen in der Diskussion zwischen Fachabteilungen und der IT. Erfahrungsgemäß können komplexe Zusammenhänge in hochintegrierten Systemen manchmal recht einfach manuell bewältigt werden, solange die Aufzeichnungen für einen Systemwiederanlauf durchgehend vorhanden sind. Aus der Diskussion mit den Fachabteilungen ergeben sich also die Prozesse, die im Notfall möglichst lange aufrechterhalten werden müssen. Für die Notfallplanung werden die Prozesse dann auf einen Minimumdurchlauf reduziert und einfach dargestellt, was die Diskussion erheblich erleichtert und eine Notfallsplanung erst ermöglicht. Wichtig dabei ist es, permanent zu kommunizieren, dass diese Vorgehensweise nicht SAP auf Papier darstellen, sondern ganz bewusst vereinfacht sind, um den prinzipiellen Ablauf ohne oder nur mit wenig IT-Unterstützung sicherzustellen. Was in einer solchen Situation zählt, ist, wie viele LKWs dennoch mit den richtigen Lieferungen beladen das Werksgelände verlassen. Siehe auch Peter Dracker mit sinngemäß: Das einzige Profizente ist der Kunde, dessen Scheck nicht geplatzt ist. Inkonsequenten im Reporting oder die eine oder andere Ungenauigkeit werden bewusst in Kauf genommen. Diese Maßnahmen erfolgen natürlich nur in Abstimmung und intensivem Input der betroffenen Fachabteilungen. Einfache PDF-Dokumente werden in der Vorratsdatenspeicherung auf den Drucker gelegt, siehe neue Möglichkeiten im nächsten Absatz. Diese Darstellung wird mit konkreten Anweisungen ergänzt, vielleicht ein paar Beispiele dazu. Auftrag annehmen, Entscheidungen über Auftrag, Arbeitsvorbereitung, Weitergabe, Abstimmung mit der Produktion, Rückmeldung mit der Produktion an die AV, Rückmeldungen der Arbeitsvorbereitung an den Verkauf, Disponierung des LKWs, Verladeschein, Info, was tatsächlich verladen wurde, Verrechnung. Die Details dazu sind in der schriftlichen Form nachlesbar. Das Notfallshandbuch soll also mindestens folgende Themen behandeln: einfache Handlungsanweisungen mit benötigten Dokumenten, Aufrechterhaltung der wertschöpfenden Prozesse für Kundenauftrag und Produktion, organisatorische Grundlagen schaffen für den IT-Ausfall, Schadensbegrenzung intern und für die Zusammenarbeit mit Kunden und Zulieferern, Vorbereitung für den Systemwiederanlauf, Bewusstsein schaffen, dass ein IT-Notfall eintreten kann, schaffen einer nachhaltigen, funktionierenden Lösung, kein SAP auf Papier, die Prozesse werden so schlank wie möglich gehalten. Die neuen technischen Möglichkeiten gilt es immer wieder zu evaluieren und bestmöglich zu nutzen. Als Beispiel vielleicht die Nutzung der doch wesentlich erweiterten Möglichkeiten der lokalen Datenspeicherung auf den modernen Druckern. Ich würde das mit der Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung umschreiben, obwohl der Begriff negativ besetzt ist. Die sehr schwierig auf dem letzten Stand zu haltenden Kommunikationslisten, wer ist also wo und über welchen Kommunikationskanal zu informieren, mussten ja ausgedruckt aufgelegt werden. Eine sehr schöne neue Möglichkeit sind die Fertigungsaufträge und andere Logistikbelege über längere Zeiträume, also über die Feinplanung der nächsten zwei bis drei Schichten hinausgehende Papiere, regelmäßig an diese Vorratsdatenspeicherung einfließen zu lassen. Neben den Kundenstammdaten mit den Adress- und Kommunikationsdaten sind auch die Rezepturen für die Fertigung, die in der letzten Variante verfügbar sein sollten. Wenn in der Notfallsplanung dafür Sorge getragen wird, dass diese Dokumente regelmäßig und strukturiert, also auf dem richtigen Druck, im richtigen Werk, in der richtigen Abteilung abgelegt werden, können diese im Notfall vom Drucker entweder ausgedruckt oder mit zum Beispiel USB-Stick in das nächste Copyshop gebracht werden, um einerseits auf Notfallsdokumente zuzugreifen und andererseits wichtige Dokumente zur Verfügung zu haben, um die Produktion und die Logistik länger aufrecht erhalten zu können. Wie bei fast allen Aktivitäten ist das Erhalten das schwierigste Thema. Wie bei jeder Versicherung, also Vorhalten eines Systems für den Extremfall, von dem alle hoffen, dass er nie eintreten wird, ist die Argumentation für Feuerwehrübungen schwierig. Der Aufwand ist enorm. Eine Komplettsimulation, das heißt das physische Abschalten der Systeme, ist in der Praxis nicht wirklich realistisch. Die große Herausforderung ist also, das Testen von Notfallskonzepten ins tägliche Leben einzubauen. Vielleicht ein paar Ideen dazu. Ein Releasewechsel von zum Beispiel SAP ist ja ein kontrollierter Ausfall eines zentralen Systems, in dem vor allem die Wiederanfahrroutinen sehr ähnlich sind. Wenn den Key-Usern das Bewusstsein mitgegeben wird, dass gedanklich ein unkontrollierter Ausfall durchgespielt werden soll, kann das integriert werden. Damit können die Kernelemente wie Kommunikationslisten, Konzepte des Business Continuity Planning überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Abteilungsweise immer wieder mit Post-it, diesen klassischen gelben Klebezettel, auf dem Bildschirm anbringen, dass das System nicht zur Verfügung steht. Damit können die Konzepte zusammen mit dem für die Notfallsplanung verantwortlichen Koordinator, zum Beispiel der ITQM, überprüft und gegebenenfalls adaptiert und aktualisiert werden. Diese Abteilungsprüfungen sollen so geplant werden, dass alle Abteilungen in allen Standorten einmal im Jahr betroffen werden. Gerade die fremdsprachige Version der Dokumentation ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass alle Aktivitäten nur in Ab- und Zustimmung der Verantwortlichen, also der Stakeholder, funktionieren, die dann aber auch in die Probealarme mit einbezogen werden müssen. Die Sicht der EDV als interner Dienstleister wird damit aber sicher gefestigt. Diese Vorgehensweise vertieft natürlich auch immer wieder das Wissen um die Prozesse. Es macht daher Sinn, die Service Owner, also den Vertrieb der EDV, mit einzuplanen. In der Zusammenfassung, wie bereits angeregt, sehe ich die Notfallsplanung als Zusammenfassung des Angebotes, das von der IT erwartet werden muss. Die klassischen Angebote von Infrastruktur, Hardware und Services mit denen dazugehörigen Verwaltungsaufgaben wie die ausführlich dargestellten Inventuren, Wissensmanagement im weitesten Sinn, um den Bestand zu sichern und jederzeit zu wissen, welche Komponenten zu betreuen sind. Als spezielles Angebot kann ich die Stammdatenhoheit als Service an das Business empfehlen. Über die Vorteile eines zentralen Stammdatenmanagements für Kunden, Lieferanten, Artikel, Verkauf und Einkauf habe ich dir ja schon erzählt. Die Strukturen, Rechenzentrumsbetrieb, Customer Service und Application Management mit den Service-Ownern als Vertrieb der IT, der mit den Kunden des Business, also den Stakeholdern, im engen Kontakt agiert. Die Annahmen haben sich also zu 100% bestätigt, die geschilderten enormen Anstrengungen haben sich als richtiger Weg herausgestellt und es gibt keine Diskussionen über die Richtigkeit dieser Strategie. Nicht alles ist fertig, es ist ein ständiger Verbesserungsprozess, der auch immer wieder mit dem Ressourcenbedarf von allen Beteiligten in Einklang zu bringen ist. Mir war es ja wichtig, in dem Aufsatz beschriebene Konzepte retrospektiv zu betrachten. Neben der Kernaufgabe, die für den Betrieb der Services notwendigen Module wie Infrastruktur, Netzwerk, Hardware zu einem adäquaten Preis zur Verfügung zu stellen, gehören auch das Wissen und die Dokumentation der mit diesen Services betriebenen Funktionalitäten. Die Notfallsplanung bietet die Möglichkeit, diese Konzepte regelmäßig zu überprüfen.